Herzlich willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Mein Name ist Henning und ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Melaware. Ich freue mich heute total, dass Verena Paul-Benz bei uns im Podcast zu Gast ist. Hallo Verena.
Hallo Henning, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Wo erreiche ich dich denn gerade?
Ich sitze gerade im schönen Portugal in Porto und habe so einen kleinen Blick aufs Meer, wenn ich ums Eck aus dem Fenster gucke, und hier ist wunderschönes Wetter heute.
Oh nice, das hört sich richtig gut an. Ich glaube, da werden einige leicht neidisch sein, aber wir sind ja auch von Sonne, Gott sei Dank, die letzten Wochen ein bisschen verwöhnt gewesen. Verena, ganz kurz vielleicht, wenn ich darf, dich denjenigen vorstellen, die dich vielleicht noch nicht kennen und das, was du tust. Verena Benz kenne ich unter anderem von den nachhaltigen Modemessen, von der Fashion Week in Berlin. Dort ist sie mir vor allen Dingen ins Auge gefallen für ihr nachhaltiges Modelabel Lovejoy. Ich bewundere immer die coolen Jeans, die ihr macht, die stylischen Intimates, die ihr dort aushängt, und ich glaube, dafür seid ihr auch sehr bekannt. Aber was vielleicht einige nicht wissen, ist, dass du nicht nur Geschäftsführerin und Gründerin von Lovejoy bist, sondern dass du inzwischen auch mehrere Unternehmen leitest als Geschäftsführerin, unter anderem das Label TokTok, die unter anderem T-Shirts und Sweatshirts und andere Produkte produzieren, dass du zuletzt auch eine Sneaker-Brand mit als Portfolio aufgenommen hast, The Rise aus Barcelona, da hören wir bestimmt nachher auch noch ein bisschen was zu. Und du hast zuletzt, wenn ich richtig informiert bin, auch noch eine Artificial Intelligence Software gegründet oder hinzugenommen. Das wirst du uns vielleicht gleich noch erklären. BeAware, die uns dabei hilft, die richtigen Klamotten online auszuwählen, damit wir möglichst wenig Retouren haben bei uns im Onlineshop. Und deine Holding nennt sich Constella Holding und ist primär eine Fair Fashion Group. Aber wenn ich mich entsinne, hast du irgendwann mal, und ich glaube, tust das auch immer noch, mit Bio-Lebensmittel angefangen und auch noch einen Bio-Supermarkt in deiner Heimatstadt. Vielleicht kannst du selber noch mal sagen, was davon jetzt so richtig stimmt und ob ich vielleicht was vergessen habe.
Ja, vielen lieben Dank, Henning. Das hast du perfekt vorgestellt und das war alles korrekt, und du hast ja noch so ein paar kleine Fragezeichen gelassen. Ich fange mal an mit dem letzten Punkt, das war der Bio-Supermarkt, und ja, das stimmt, das war mein allererstes Business mit 23 Jahren, also blutjung, meine erste Selbstständigkeit, und jetzt nach 10 Jahren ganz genau, also Anfang 22, als ich dann auch hier nach Portugal ausgewandert bin, habe ich mich entschieden, mich davon zu trennen, weil ich glaube, da sprechen wir nachher auch noch ein bisschen drüber, wie wichtig es ist, auch sich zu fokussieren, wenn man so viele Sachen macht. Und insofern musste ich eine Sache loslassen, beziehungsweise wollte, und habe mich deshalb davon getrennt. Aber ja, wie du schon gesagt hast, es gibt viele andere neue spannende Themen, wie zum Beispiel das Label Rise, was jetzt unser jüngstes Projekt ist, wo wir jetzt gerade erst vor 2 Wochen den Sneaker gelauncht haben. Und die Artificial Intelligence, die du nanntest, bei BeAware, da bin ich nicht Gründerin. Das sind 2 Frauen aus Konstanz. Aber ich bin Pre-Seed-Investorin, was auch super spannend ist, weil das so eine Rolle für mich ist, die total neu ist nach allem, was ich bisher gemacht habe, wo ich immer entweder selber gegründet habe oder zumindest im operativen Business Geschäftsführerin bin, ist das erstmals so eine Rolle, in die ich mich auch gerade erst einfinden muss, weil man ist so Advisor, man begleitet das Startup ganz nah, man ist total tief drin, auch im Produkt, aber man ist halt eben nicht operativ verantwortlich, und das ist auch mal ganz spannend zu erleben.
Ja, voll cool. Also ich meine, irgendwie, das hört sich so ein bisschen an, so eine Mischung aus Serial-Entrepreneurin, aus Social-Entrepreneurin mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Produktinnovation, aber dann auf der anderen Seite auch hilfst du auch anderen jungen Unternehmerinnen dabei, ihre Projekte voranzubringen. Jetzt bei dem Thema mit der Software, das ist ja, glaube ich, auch echt spannend und auch cool, dass das dann natürlich auch zu deinem Geschäftsmodell oder zu deinen anderen Marken, die du unter der Holding verwaltest, passt. Vielleicht kannst du noch mal den Zuhörern genau sagen, vielleicht was macht Lovejoy oder was habt ihr für Produkte, was macht TokTok und was macht The Rise so aus dem Mode-Nachhaltigkeitsbereich? Was sind da so die primären Styles und Teile, die ihr herstellt und anbietet?
Mhm. Du hast es schon ganz richtig gesagt. Wir sind für die Intimates beispielsweise bei Lovejoy sehr bekannt, weil wir mitunter da Pionierarbeit geleistet haben, eine Unterwäschelinie zu machen, die eben sehr nah an konventionelle Dessous angelegt ist, aber eben aus Organic und recycelten Materialien besteht. Das war von mir, seit ich Lovejoy gegründet habe, das war 2014, war das immer so ein Wunsch, die Frau von Kopf bis Fuß einzukleiden, und da hat die Unterwäsche quasi so als letzte Komponente immer noch gefehlt, weil das, was es eben bis dahin gab, war immer sehr biobaumwolllastig. Also schon nachhaltig, es war jetzt nicht die erste nachhaltige Unterwäsche der Welt, aber es war eben das erste Mal, dass wir auch versucht haben, über dieses Baumwollbustier und, ich sag mal, den ganz normalen Baumwollschlüpfer quasi rauszukommen und was etwas optisch Ansprechenderes zu machen. Und trotzdem war das in den ersten Jahren der Gründung natürlich nicht drin. Wenn man sich auf sein Hauptbusiness fokussiert, was eben Oberbekleidung war, konnten wir uns nicht zusätzlich leisten, auch noch jetzt quasi mit weiteren Sortimentsfeldern zu spielen. Und das war dann immer so ein Konzept in der Schublade. Und als dann 2018 ich das erste Mal bei Lovejoy auch Investoren aufgenommen habe, war das denen witzigerweise ein Anliegen, dass wir diese Intimates jetzt umsetzen. Und deswegen hat es auch super gut geklappt und war ein totaler Erfolg, weil wir dann eben auch das erste Mal die finanziellen Mittel dazu hatten, auch noch über unser normales Business rauszugehen. Und dann fing das so an, dann hatten wir irgendwie so einen Lauf, dass wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir die Damenoberbekleidung, jetzt haben wir auch die Unterwäsche, was machen wir denn jetzt noch, was fehlt uns denn noch, worauf haben wir Bock und was können wir noch nachhaltiger und noch stylischer machen? Das ist irgendwie unser KPI, dass wir eben versuchen, den Markt zu bereichern mit auch wirklich modischen Sachen im nachhaltigen Bereich. Und dann kam eben, also 2018 waren die Intimates und 2019 kam dann die erste Denim-Capsule. Und 2020 war es Swimwear, also Bikini-Mode, Bademode, und die sollte 2020 erscheinen, die war auch fertig, aber wir haben uns dann aufgrund der Pandemie entschieden, dass es jetzt wirklich der schlechteste Zeitpunkt ist, eine Bademode auf den Markt zu bringen, und haben die dann quasi ein Jahr geschoben auf 2021. Und im gleichen Jahr ist dann aber auch schon die nächste Capsule erschienen, und das waren dann Schuhe. Also sprich, bei Lovejoy sind wir jetzt wirklich von einem Thema ins nächste gehüpft und haben immer versucht, den Status Quo zu challengen und eben wirklich fashionable Produkte zu ergänzen zu der normalen Bekleidung, sage ich jetzt mal. Ja, und TokTok ist nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Ist ein Streetwear-Label, was es auch schon sehr lange gibt. Also der Gründer, Vincent Joho, hat sich damals, glaube ich, zur gleichen Zeit das Ähnliche gedacht wie die Gründer von Armed Angels, nämlich affordable T-Shirts für Studenten mit witzigen Drucken, aber eben im nachhaltigen, mit nachhaltigem Standard. Und der hat das Ganze dann auch fast rein über die T-Shirts groß gemacht, hat aber auch, wie wir, irgendwann angefangen, Sachen zu ergänzen, und ist mittlerweile auch die komplette Produktpalette, also sogar noch mehr als bei Lovejoy. Dort gibt es auch beispielsweise Socken und Beanies und bis hin zu Outerwear. Die vegane Carpork-Jacke beispielsweise ist bei TokTok wirklich ein sehr breites Produktsortiment vorhanden und eben auch für sie und ihn. Genau.
Ja, vielleicht können wir gleich dann auch nochmal zu separat zum Schuh kommen, weil das ist ja nochmal eine ganz andere Produktkategorie.
Schon ganz schön lang jetzt.
Ja, genau. Und es ist auch, ich meine,
langweilig.
Nein, es ist auch nicht, es ist so spannend, und ich habe da direkt mal zwei, drei Fragen. So, wie kam es denn dazu, dass du dann noch entschieden hast, oder wie kam überhaupt die Idee, dass TokTok und Lovejoy jetzt zusammenkommen sollen? Oder was war der Gedanke? Kam das von den Investoren? War das deine Idee? War das von euch als Gründern? Haben die Kundinnen danach gefragt? Gibt es noch andere Produkte? Oder wie hat sich das ergeben? Also, was waren da so die Gründe, dass ihr gesagt habt, ach, vielleicht ist 1+1 mehr als 2?
Ja, genau. Das ist auf meinem Mist gewachsen. Und zwar zu dem Zeitpunkt, als ich Investoren aufgenommen habe, war mir das ein bisschen suspekt und auch ein bisschen heikel. Also du bist ja selber Gründer und du weißt, wie sehr man an seinem Baby hängt und wie vorsichtig man auch gerade im nachhaltigen Bereich ist, überhaupt Finanzinvestoren mit reinzunehmen. Und für mich war es einfach eine total wichtige Absicherung, zu wissen, dass die Investoren mit mir langfristig dieses Business betreiben wollen und Lovejoy nicht nur als Venture Capital einsetzen, um irgendwann einen großen Exit zu machen. Und deswegen habe ich damals schon als Bedingung gestellt, dass ich nur Anteile von Lovejoy verkaufe, wenn wir zeitgleich gemeinsam eine Holding gründen, wo wir weitere nachhaltige Labels andocken. Eigentlich dachte ich, das werden dann weitere Beteiligungen, die ich dann eben manage. Und so wie du vorhin schon sagtest, quasi als Sozialunternehmerin und Female Empowerment auch andere nachhaltige Businessmodelle mit hochziehen kann. Aber beim Beispiel TokTok war es so, dass der Gründer nach 10 Jahren einfach aus persönlichen Gründen raus wollte. Und der hat aber genau so jemand gesucht, wie ich es eben bin. Nämlich jemand, der im Prinzip das gleiche Business betreibt, der auch eine Authentizität im Markt hat und von dem er sicher gehen konnte, dass ich jetzt nicht hergehe und sein Label komplett auseinandernehme und einmal umkremple, sondern das in seinem Sinne weiterführe. Und deswegen war das dann zufälligerweise eine 100% Übernahme. Er ist also komplett raus und hat es in gute Hände übergeben. Und so kam quasi das kleinere Label Lovejoy zum größeren Label TokTok. Und es hat aber auch wahnsinnig gut gepasst, weil TokTok eben sehr online-lastig war. Lovejoy war gar nicht online-lastig, sondern eher im Handel vertreten. Und so kamen da auch unterschiedliche Skillsets zusammen. Genauso wie unterschiedliche Preislagen. Also von Stil und Preisausrichtung waren das auch komplett unterschiedliche Brands, sodass wir jetzt nicht Angst haben mussten, dass wir uns gegenseitig irgendwie Konkurrenz machen werden, sondern wir haben uns wirklich in allen eben total gut ergänzt.
Ja, ich meine, man sieht ja auch, oder ich glaube, das beste Beispiel, um zu sehen, dass das irgendwie gut zusammen fusioniert hat, ist ja auch, dass ihr eigentlich jetzt gemeinsam unter TokTok Market eure Produkte anbietet und dass das dann eigentlich unter einem Dach zusammengeführt ist. Das ist ja irgendwie richtig spannend, weil auf der einen Seite andere Produkte oder auch andere Preisklassen dazu kamen jetzt zu Lovejoy dann mit TokTok. Wie hast du das denn geschafft, das aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zusammenzufügen? Also ich meine, wie hast du das Thema Nachhaltigkeit dann für dich definiert oder für euch, für die Gruppe, oder hat jedes Unternehmen eigene Nachhaltigkeitsstandards, die ihr festsetzt? Also wie definiert ihr das für euch, sowohl bei der Aufnahme von einem Unternehmen als auch dann im Verlauf? Habt ihr da irgendwelche Pläne oder Vorgaben oder auch von den Investoren, die ihr dann an die Produkte oder an die Unternehmen stellt, die dann zu der Gruppe vielleicht schon dazugehören oder auch in Zukunft noch dazukommen?
Ja, also was bei TokTok halt mega gut gepasst hat, das war wirklich auch gar nicht, dass wir das so vorgegeben hätten. Das war einfach nur, auf einmal war es da und auf einmal haben wir gemerkt, okay, das ist genauso nachhaltige Mode, wie wir sie machen. So, sie ist also GOTS zertifiziert, sogar Fairtrade zertifiziert und dann auch noch vegan. Also das war so, ohne dass wir das jetzt als Vorgabe schon festgeschrieben hätten zu dem Zeitpunkt, weil es kam relativ überraschend, muss ich zugeben, war das quasi das erste Mal, dass wir gemerkt haben, okay, das sind ja tatsächlich unsere Werte und die passen da komplett, die stimmen da komplett überein. Und als es dann zum nächsten Label überging, das wir interessant fanden, das eben Rice war, da haben wir dann die gleichen Standards angelegt und haben gesagt, es muss auf jeden Fall sustainable sein, was die Materialienzusammensetzung angeht. Es muss auch vegan sein, weil damals waren zum Beispiel noch ein paar Lederpatches hier und da am Schuh dran. Das haben wir dann auch komplett gecancelt. Und bestenfalls eben eine transparente und faire Produktion. Am Beispiel von Rice war das dann auch der perfekte Fit, weil die in Europa produzieren, weil die komplette Lieferkette auch in Europa abgebildet wird. Das passte sehr gut zu Lovejoy, wo wir ja sogar in Deutschland produziert haben, immer noch produzieren. Und bei TokTok war es erstmals, dass wir uns mit einer Produktion offshore konfrontiert sahen, was wir so eigentlich bisher nicht im Portfolio hatten. Also dass wir über Indien diskutiert haben und das konnten wir aber sehr gut vertreten, weil eben die Zertifizierungen da vorhanden waren und eben nicht nur GOTS, sondern auch noch Fairtrade obendrauf kam. Genau, okay. Also das sind so die Sachen, worauf wir prinzipiell achten, wenn es um Konsumgüter geht, wie jetzt eben Klamotten oder Schuhe. Aber wenn du zum Beispiel rübergehst zur Artificial Intelligence, die ja jetzt überhaupt, ich kann ja nicht vegan sein, da ist es so, dass wir einfach prinzipiell beim Businessmodell drauf achten, was macht es wirklich besser? Also welchen Impact hat es? Hat es einen Impact oder hat es keinen? Wie groß ist der? Wie viel Nachhaltigkeit steckt wirklich dahinter? Und da war beispielsweise bei den GründerInnen von BeAware auch so der ganz große Wunsch danach da, die Textilindustrie insofern zu revolutionieren, dass am Ende wirklich viel weniger Retouren stattfinden, dass CO2 gespart wird, aber auch die ich möchte das jetzt nicht zu arg ausrollen, weil es ein sehr, sehr komplexes, großes Thema ist, aber dass am Ende des Tages sogar die Massenproduktion gesenkt werden kann und insofern sie quasi die Industrie total disrupten. Und deswegen ist das für uns natürlich auch ein total spannendes, nachhaltiges Businessmodell. Noch dazu kommt aber der Anspruch, dass sie sagen, sie wollen am liebsten mit nachhaltigen Brands zuerst zusammenarbeiten. Also da, es kommt auch immer noch so eine persönliche Komponente mit dazu, wo wir dann merken, okay, das passt auch menschlich zu uns. Also es ist jetzt nicht so, dass wir bei jedem XY nachhaltigen Businessmodell sagen, okay, das ist cool, sondern wir reden natürlich auch mit den GründerInnen darüber, was sie persönlich antreibt, warum sie das gegründet haben und was ihre persönliche Sichtweise auf das Ganze ist. Mhm. Und das ist uns natürlich auch wichtig.
Du hast jetzt ja viele Sachen angesprochen und ihr habt ja auch wirklich ein super breites Produktportfolio, also sowohl bei TokTok als auch bei Lovejoy. Du hast auch über die Zertifizierung gesprochen und wie ihr da vorgeht, aber habt ihr da, also wer entscheidet das wirklich bei euch? Bist du das oder habt ihr eine Nachhaltigkeitsabteilung oder habt ihr so quantitative Vorgaben auch, wie viele Produkte wonach zertifiziert sein müssen oder was ist okay für euch oder was ist nicht okay für euch? Also ich habe im Vorfeld mal ein bisschen auch bei euch auf dem TokTok-Market mich umgeschaut. Ich meine, da gibt es ja unter anderem neben GOTS oder Fairtrade-zertifizierten Produkten, wie du es gesagt hast, aber natürlich auch Jacken, die zu 100% aus Polyester sind oder Hoodies mit einem Mischgewebe oder Socken mit verschiedensten Materialien, auch viele Produkte, die nicht GOTS zertifiziert sind, obwohl das möglich wäre. Was sind da so die Gründe oder Ansätze, warum ihr gewisse Produkte dann zertifiziert habt, teilweise sogar auch sehr hochwertig zertifiziert habt und andere wiederum, die das dann nicht haben, obwohl das theoretisch möglich wäre? Also gibt's da Gründe für mit Sicherheit und was sind die und wer entscheidet da, ob das in Ordnung ist oder nicht und habt ihr da auch, setzt ihr euch so Ziele, um daran zu arbeiten?
Ja, ich kann da vielleicht ein kleines Beispiel bringen, was wir jetzt in jüngster Vergangenheit sehr intensiv im Team diskutiert haben. Also grundsätzlich, um deine Frage zu beantworten, ich bin diejenige, die am Ende quasi so die Türsteherin ist, was das angeht, was kommt rein, was kommt nicht rein. Und wir hatten aber kürzlich das Beispiel von der Lovejoy Strickkollektion. Und meine Designerin hat mich bekniet, wirklich, also angefleht, dass ich einer Mischung zustimme, die ich so eigentlich nicht vertreten hätte und auch gar nicht vorgeschlagen hätte. Da ging es darum, dass wir nicht nur 100% Baumwollstrick anbieten, sondern aufgrund des Styles, das waren so Fransen, deswegen auch eine Mischung mit recyceltem Polyester machen. Ein ganz geringer Anteil, aber nichtsdestotrotz natürlich eine Mischfaser dann und aufgrund dessen, erstens, weil dann natürlich Polyester drin ist, es schon nicht mehr cool ist, aber zweitens auch aufgrund der Cradle-to-Cradle-Gedankens auch nicht gut ist, würden wir normalerweise sowas einfach gar nicht machen. Aber sie hat es dann geschafft, mich zu überzeugen, und zwar mit den Argumenten, dass erstens der Stil sonst so nicht umsetzbar wäre und zweitens der Stil sowas von besonders ist, dass es ein Potenzial hat, ein wirklich sehr, sehr langfristiges Lieblingsteil zu werden, was du sehr lange tragen wirst und was so besonders ist, dass es halt einfach auch seine, wie nennt man das nochmal? Da fehlt mir gerade der Fachbegriff dafür. Es gibt doch so eine Berechnung, wenn man einen Teil, also wie oft man einen Teil trägt und wie lange man es eben hat, dass es dann wiederum auch nachhaltig ist.
Meinst du jetzt so aus so einem Lifecycle Assessment?
Ja, genau. Aus so einem Gesichtspunkt her, genau. Und was wir natürlich immer dann mit einbeziehen, sind unsere unterschiedlichen Kundenspektren. Wir haben einfach, so wie ihr wahrscheinlich auch, vom nachhaltigen Concept Store, der zum Beispiel so eine Mischfaser überhaupt gar nicht kaufen würde, bis hin zu konventionellen großen Boutiquen und Häusern, einfach alles dabei. Und wir haben dann eben auch die Challenge, dass wir für die sehr nachhaltigen Kunden natürlich auch ein sehr nachhaltiges Produkt anbieten müssen, für die konventionellen Kunden aber eben auch ein sehr fashionable Produkt. Und da sind wir dann den Weg gegangen, dass wir gesagt haben, okay, dann trennen wir jetzt die Kollektion in zwei Linien. Die eine ist 100% God's Cotton und die andere hat diesen Anteil. Es sind sehr wenig Teile geworden. Es waren am Ende, glaube ich, drei Strickpullover, die davon betroffen waren und wo wir eben dann diese Entscheidung schweren Herzen getroffen haben, aber da ging es dann tatsächlich quasi Style versus Machbarkeit. Und ansonsten, weil du auch noch andere Produkte im Shop angesprochen hast, prinzipiell hat jedes einzelne Produkt erfüllt unsere Anforderungen an Nachhaltigkeit, wobei ich jetzt gerade vorher Socken rausgehört habe. Gut, auch da ist es wieder die Langlebigkeit. Wir haben da Tests gemacht mit Socken, die halt 100% Baumwolle haben und ohne Elastan auskommen, die aber dann auch nicht sehr lange halten oder nicht sehr lange gut sitzen. Das ist uns eben auch wichtig. Aber ansonsten haben wir zum Beispiel das große Problem, wie viele andere Brands auch, dass Tencel ja beispielsweise gar nicht GOTS zertifizierbar ist. Wir haben aber bei Loftgel einen sehr hohen Anteil an Tencel. Und der wird in unserer GOTS-Produktion verarbeitet. Also insofern ist die Verarbeitung durchaus ein GOTS-Niveau, aber wir können es natürlich nicht ausloben, weil das Material nicht zertifizierbar ist. Und bei Jeans ist dir vielleicht auch aufgefallen, die Jeans ist momentan nicht als GOTS ausgelobt, die haben wir aber GOTS eingekauft. Also wir haben schon immer, auch bevor wir selber den Standort hatten, nach GOTS-Kriterien eingekauft, durften es aber nicht ausloben. Das ist ja bei GOTS eben das Wichtige, dass jede einzelne Stufe zertifiziert ist, und das ist auch gut so. Und wir haben selber unser Audit erst letzten Oktober gemacht bei Loftgel, weil wir es vorher einfach gar nicht nötig hatten. Und mit diesem nicht nötig hatten will ich nur sagen, dass wir schon so transparent und so reliable gearbeitet haben, dass uns die Leute das auch abgenommen haben, dass wir komplett nachhaltig und sozial arbeiten. Und wir auch wussten, wir sind sowieso weit über dem Standard. Also das Audit war auch wirklich ein Spaziergang. Aber jetzt wird es tatsächlich dadurch, dass immer mehr konventionelle Käufer nachhaltige Mode wollen, immer wichtiger, dass, wenn man nachhaltig ist, das eben auch zertifizieren lässt. Weil die meisten Käufer setzen sich halt nicht wirklich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinander, insofern, dass sie wirklich jede einzelne Frage selber beantworten könnten, sondern die verlassen sich dann eben auf Siegel, was auch völlig okay ist, aber das hat uns dann das erste Mal in den Zugzwang gebracht, jetzt auch mit den Zertifizierungen konsequent anzufangen.
Okay, das heißt, ja, dass ihr auch, also das sehr wichtig ist, oder dass ihr orientiert euch sehr stark daran, was wollen die Kundinnen, was wollen die Händlerinnen, wie weit ist der Markt? Also es ist jetzt nicht das primäre Ziel, einen Standard zu setzen und zu sagen, wir machen nur das, und wer das nicht will oder wem das zu viel ist, den können wir halt nicht bedienen, sondern ihr sagt halt einfach, wir wollen Fashion in den Markt bringen, die so nachhaltig wie möglich ist, aber wir gehen auch Kompromisse ein, wenn der Handel nicht so weit ist oder die Endkunden uns sagen, wenn der Handel sagt, mir reicht das, wenn das eine Mischung ist und 15% Polyester im Hoodie hat, dann macht ihr das. Und wenn der sagt, ich brauche aber jetzt 100%, und wenn er dann irgendwann sogar noch sagt, jetzt brauche ich das aber auch noch mit GOTS-Zertifizierung, damit ich wirklich weiß, dass das keine giftigen Chemikalien enthält, dann geht ihr die Schritte. Also das ist so ein Abtasten dann mit den Partnern, an die ihr verkauft, und kein von innen heraus von euch. So, ich sage jetzt mal als Beispiel bei uns, wir sagen ja, wir machen nur 100% Fairtrade, 100% GOTS, 100% grüner Knopf. Welches Produkt da nicht reinpasst, muss entweder von uns aufwendig entwickelt werden oder wird nicht produziert. Und ihr sagt dann, ihr geht dann so einen Mittelweg und sagt, okay, wir sind da kompromissbereit, und dann gucken wir, wie der Markt und der Handel sich entwickelt, und gehen dann Step by Step.
Ich finde, das ist ein super Punkt, den du da gerade aufmachst und diskutierst, weil genau so ist es. Wir sind der Meinung, dass wir eben versuchen müssen, möglichst das Nachhaltigste, was momentan der Markt, aber auch eben die Entwicklungen zum Beispiel in puncto Material und Produktion gerade zulassen, das auch umzusetzen. Und wenn es eben Status quo nicht mit nachhaltigen Materialien oder Materialien komplett ursprünglichen Herkunfts möglich ist, das so zu machen, dass der Style so aussieht und so langlebig ist, dann machen wir es quasi mit so einem geringen Anteil wie nötig, um das zu erreichen. Also sprich, unser Anspruch ist definitiv von innen heraus immer das Nachhaltigste, State of the Art zu machen. Aber wenn eben es nicht machbar, perfekt machbar ist, dann machen wir es trotzdem. Und das kann man vielleicht auch am Beispiel unseres Rise-Shoes super gut aufzeigen. Da haben wir uns zum Beispiel vorgenommen, dass es ein Schuh sein soll oder werden soll, der einen wahnsinnig hohen Anteil an recycelten Materialien beinhaltet. Aber wir hatten dann diese Challenge, dass ja recycelte Materialien Stand heute sehr oft eben aus Plastik sind. Und das wiederum wollten wir nicht. Also wir wollten quasi einen recycelten Schuh, der aber einen sehr hohen Anteil aus biologischem Material enthält, also nachwachsende Rohstoffe. Jetzt seid ihr ja beispielsweise mit eurem Sneaker dafür bekannt, dass ihr bei euch ist ja gar kein Plastik drin, sondern dass euer Schuh quasi komplett aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt ist. Dafür ist aber auch wenig bis kein Recyclinganteil drin, glaube ich. Und ihr wart quasi so in unserem Chart links oben in der einen Ecke, und dann haben wir Labels wie LGBTI-Kind. Ich glaube, das kann man auch ruhig sagen, weil es ist ja nicht nichts Negatives. Im eigentlichen Sinne ist es halt ihr Anspruch. Die haben einen wahnsinnig hohen Recyclinganteil, aber dafür eben auch einen sehr geringen Anteil, bis ich glaube gar nichts, aus eben natürlichen Rohstoffen. Und wir wollten quasi so die Mitte aus beidem. Wir wollten organische Masse oder organische Materialien, aber eben auch einen hohen Recyclinganteil. Und das haben wir tatsächlich geschafft, indem wir dann hergegangen sind und beispielsweise das Apfelleder verwenden mit Apfelresten aus der Apfelproduktion. Wir verwenden Reis, Reisreste aus der Reisproduktion und wir verwenden Mais. Also natürlich alles nichts, was für die Lebensmittelindustrie noch verwendet werden könnte. Ja, es sind alles Pre-Consumer Waste oder Post-Production Abfälle, die wir da verarbeiten und haben so eben einen recycelten Schuh hinbekommen, der einen extrem hohen Anteil aus organischen Materialien hat. Und das war so unser Ziel und das haben wir geschafft. Aber, weshalb ich das jetzt gerade als Beispiel bringe, ist, diese Materialien brauchen Stand heute leider noch ein Trägermaterial. Und das Trägermaterial ist auch Stand heute, auch bei allen anderen Brands wie Ekin oder auch Veja, wenn die nachhaltiges Leder verwenden oder veganes Leder verwenden, da ist das Trägermaterial immer PU. Und das ist für mich echt schlimm. Also es tut mir richtig weh, wenn ich das verarbeiten muss. Es ist nichts, was wir gerne wollen. Aber wir haben die ganze Welt abgegrast. Wir sind wirklich alle, die nachhaltiges Leder oder veganes Leder produzieren, angeschrieben und versucht, ein Leder herzustellen, was eben den Kriterien entspricht, aber ohne PU auskommt. Und es geht momentan noch nicht. Wir wissen aber aus Erfahrungen, wie beispielsweise bei der Intimates, wo es um recycelte Spitze ging und andere Materialien, dass sich gerade wahnsinnig viel tut, was Innovationen im Fabric-Bereich angeht. Und wir haben da einfach die Hoffnung, dass es in den nächsten Chargen irgendwann möglich sein wird, dieses Leder auch, also dieses PU quasi zu canceln. Aber würden wir darauf warten, dann könnten wir jetzt eben momentan keinen Schuh machen. Und da sagen wir uns dann, okay, nee, wir gehen rein mit diesem Produkt, wir kommunizieren es auch offen, wir stehen auch dazu, dass es nicht 100% perfekt ist. Aber es ist trotzdem, trotz alledem und auch trotz dessen, dass da das PU drin ist, immer noch unserer Meinung nach das nachhaltigst Mögliche, was momentan eben geht.
Okay, ja, ich meine, das waren jetzt eine ganze Menge Informationen und es ist super spannend zu sehen, wie unterschiedlich da, glaube ich, die Ansätze sind. Das macht ja auch die nachhaltige Modebranche aus. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, sagt ihr, bevor wir es gar nicht machen, machen wir es so gut, wie es können oder so gut es der Markt so auch geht. Anbietet. Und bei Mela wäre es ja dann die Strategie, wenn es nicht geht, dann muss es entwickelt werden oder wir lassen die Finger von. In dem Fall von dem Schuh haben wir jetzt bei uns ja zum Beispiel gemerkt, dass die allein die Entwicklungszeit über 2 Jahre gedauert hat und wir sind da ja immer noch nicht lange am Ende. Wir sind fern davon, irgendwie perfekt mit diesem Schuh zu sein, aber
Rice-Entwicklung hat uns auch 1,5 Jahre gedauert.
Ja,
also wir haben das Brand 2019 gekauft und 2021 entwickelt.
Ist ja super spannend. Ja. Und ich meine, ihr sagt ja auf eurer Webseite auch, der nachhaltigste Sneaker ever. Also ich kann mir da schon vorstellen, dass ihr da richtig viel Arbeit reingesteckt habt. Was ich ganz spannend fand oder interessant fand, ist, ich glaube, das ist auch nochmal spannend, vielleicht für die Zuhörerinnen, dass wir da uns nochmal ein bisschen drüber unterhalten, weil wir da auch ganz unterschiedliche Strategien und Ansätze fahren. Du hast ja gesagt, dass ihr ganz bewusst probiert, auch mit Recyclingmaterialien zu arbeiten und idealerweise auch aus einem natürlichen Rohstoff. Also sowohl bei den Schuhen, ich habe das ja auch, wie gesagt, bei den Hoodies gesehen, dass ihr da Recycling-Polyester drin habt und dadurch dann vielleicht nicht biozertifizieren könnt. Da gibt es ja sicherlich auch Gründe für. Aber wie stehst du dazu? Weil ich meine, wenn man jetzt wirklich, du hast ja vorhin auch Cradle to Cradle erwähnt und Kreislaufwirtschaft. Ich meine, man kann ja im Grunde genommen alles im Kreislauf halten. Auch giftige Chemikalien und Mist. Und man kann Mist immer wieder vorne reinstecken und dann kommt immer wieder Mist hinten raus. Also der Dinge einfach im Kreislauf zu halten, dieses Kreislaufwirtschaftsgesetz gibt es in Deutschland, glaube ich, seit den 70er Jahren. Da ging es darum, dass Dinge im Kreis geschoben werden müssen. Aber ich meine, letzten Endes muss es doch auch dahin gehen, dass man schaut, was steckt man eigentlich in den Kreislauf rein? Also Recycling um des Recyclings Willens kann doch auch nicht das Ziel sein. Also wenn du jetzt schon selber sagst, dass ihr irgendwie auch noch PU-Materialien braucht und Synthetikstoffe und so weiter und das ist richtig, wir müssen keinen Synthetik-Kautschuk einsetzen, nichtsdestotrotz braucht eine Schuhsohle natürlich jede Menge an anderen Zusatzstoffen, damit sie überhaupt vulkanisiert werden kann. Ja. Und es ist wirklich nicht leicht, dann am Ende so eine Schuhsohle auch biozertifizieren zu lassen. Aber wie gehst du daran? Ist das dann auch so, wie du vorhin gesagt hast, okay, wir fangen an und gucken dann, wenn die Industrie was anbietet, dann tauschen wir es aus oder geht ihr auch proaktiv? Also arbeitet ihr mit Chemikern zusammen oder mit Auditierern oder Zertifizierern? Also wer analysiert eure Materialien und dass du die Gewissheit hast, dass das gut ist, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin kein Chemiker und ich bin immer froh, wenn ich dann Standards und Experten und Labore habe, die mir was an die Hand geben können, an dessen ich das messen kann. Also woran machst du fest, ob dann die Zusammensetzung heute schon gut ist, um loszulegen? Und wie setzt du dir Ziele, wo du sagst, da wollen wir hin? Also wer ist da eure Instanz, die das von außen begutachtet, sage ich mal, die dritte?
Also ich finde es super, wie konkret du gerade deine Frage stellst, weil man meinen könnte, wenn man sich so die genauen Zusammensetzungen anhört, dass wir eben voll okay damit sind, die ein oder andere Chemiefaser zu verarbeiten. Und das sind wir nicht. Also man kann den Anspruch so festlegen, dass wir quasi, sobald es auch aus einem natürlichen Material herstellbar wäre, dieses auch verwenden. Und so ist es beispielsweise bei der Spitze von der Intimates, finde ich, das ist ein super Beispiel, weil das ist momentan eben recyceltes PET. Und ich meine, das tragen wir ja auf der Haut. Und natürlich wäre es schöner, wenn es zum Beispiel eine Baumwollspitze wäre. Aber die Baumwollspitze, die lässt momentan den Look noch überhaupt gar nicht zu. Und die hätte auch nicht die gleich gute Qualität. Wenn jetzt aber jemand hergehen würde und beispielsweise es schaffen würde, nehmen wir mal an, sind wir mal kurz kreativ, eine Tencel-Faser in Spitze hinzubekommen, dann wäre ich natürlich die Erste, die sagt, okay, die Spitze aus PET wird sofort ersetzt durch eine Tencel-Spitze beispielsweise. Und so gehen wir eben her. Wir machen es dann trotzdem. Bei der Intimates kann man auch sagen, dass wir da beispielsweise erst eine Mischung aus 50% recycelten PET hatten und 50% sogar nicht recyceltes, also frisches PET. Und das war für uns dann eben der Anfangspunkt. Und wir haben dann, weil du gerade gefragt hast, wie sehr wir dann auch mitentwickeln oder mit drauf einwirken, haben den Produzenten so lange auf die Füße gestanden, bis sie uns die 100% recycelte Spitze eben immerhin geliefert haben. Das hat, ich glaube, 1,5 Jahre gedauert, also ein Jahr bis fertig war und dann nochmal ein halbes, bis es dann auch in der Kollektion umgesetzt wurde. Und da sind wir schon immer, also seit Lovejoy-Gründung, sehr, sehr, sehr stark dabei, mit den Lieferanten gemeinsam die Fabrics zu entwickeln. Und ich finde es auch total schön zu sehen, wie viel es eben heute auf dem Markt gibt und zu wissen, dass wir auf jeden Fall unseren Teil dazu beigetragen haben, dass überhaupt so viel Innovationsstärke da auch stattfindet. Weil als wir damals anfingen, ich weiß gar nicht genau, wann Mela gegründet hat, aber euch wird es wahrscheinlich ähnlich gegangen sein. Als wir anfingen, gab es auf der auf den ganzen Stoffmessen, es gab vielleicht irgendwie 4, 5 nachhaltige Fabrics, die unseren Standards entsprochen haben. Und das war allesamt eben Organic Cotton Hänger, die wir dann auch verwendet haben, aber es war halt eine total lame Geschichte. Mhm. Und seither hat sich so wahnsinnig viel getan und das unter anderem aufgrund Labels wie wir, die eben da quasi aufs Gas gedrückt haben, die gesagt haben, nee, das reicht uns alles noch nicht, es muss noch besser werden. Und ich glaube, wir dürfen da einfach nicht aufhören und mir werden oft auch Sachen vorgelegt oder uns von den Produzenten zugeschickt, die irgendwie super weirde Mischungen haben, wo irgendwie eine Komponente super nachhaltig ist, aber dafür drei andere irgendwie so gar nicht. Und sowas lassen wir auch auf jeden Fall zurückgehen und sagen dann, okay, nee, also das geht mal gar nicht, da dürft ihr nochmal weiter üben. Also ja, ich weiß nicht, ob ich
da auf jeden Fall
deine Frage beantwortet habe. Aber,
auf jeden Fall, nee, also ich meine, die Zuhörerin stellen sich jetzt vielleicht auch die Frage, ich meine, das ist ja Wahnsinn, was du da alles unter einen Hut kriegen musst. Du hast da nicht nur diese ganzen Materialthemen und nicht nur wie wir jetzt auf einen Bereich, ich sage jetzt mal alles, was Baumwolle und Naturkautschuk ist, also alles Naturprodukte, du bist da wirklich total breit aufgestellt, hast unterschiedlichste Unternehmen und Märkte, die du da im Blick haben musst. Ja. Verena, wie schaffst du das, so viele Unternehmen unter einen Hut zu kriegen, so viele Sachen? Du hast am Anfang gesagt, du bist in Porto gerade, du hast dann bestimmt verschiedene Teams zu managen. Wie bekommst du das hin, diese Verantwortung und diese ganzen Themen unter einen Hut zu kriegen? Was ist deine Geheimformel, wenn du eine hast.
Danke für die Frage. Ich würde gerne gleich darauf antworten und noch eine Mini-Geschichte nachschieben, nochmal zu dem Thema, was bringen wir eigentlich in Kreislauf und was bleibt davon oder was läuft da eigentlich die ganze Zeit im Kreis. Da hatten wir nämlich einen mega schönen Moment bei der ganzen Rice-Entwicklung. Ich habe dir vorher off-topic, als es noch nicht aufgenommen hat, erzählt, dass ich ein 2-jähriges Kind habe. Und das heißt, diese Babyphase ist so genau in die Rice-Sneaker-Entwicklung reingefallen. ausgefallen und zwei andere im RISE-Team haben dann auch innerhalb dieser 2 Jahre noch Kinder bekommen. Und wir saßen da so als Eltern einfach am Tisch und haben uns gedacht, wenn, was auch immer wir da jetzt auf den Markt bringen, wir wünschen uns eigentlich am Ende des Tages ein Produkt, was eben keinen Fußabdruck hinterlässt. Und wenn wir am Strand entlang laufen, wir sind alle begeisterte Surfer und Naturmenschen, dass dann eben da in 20 Jahren kein Sneaker irgendwo quasi im Meeresmüll in der Ecke liegt. Und das ist so unser Anspruch und ich glaube, das lässt sich nochmal bildhaft ganz gut darstellen, wo wir hinwollen. Und dass wir da momentan noch nicht sind, das ist traurig, aber irgendwo muss man ja anfangen, um eben dann auch daran arbeiten zu können.
Und völlig richtig, ich meine, das ist super kompliziert. Ich vielleicht nur kleine Ergänzung, wie wir das definieren bei dem Schuh. Mhm. Wir wollen, dass in 20 Jahren unser Schuh einen positiven Fußabdruck hinterlässt. Das bedeutet, wir wollen nicht nur keinen Müll hinterlassen, sondern wir wollen, dass unser Fußabdruck positiv ist. Das heißt, entweder beim Laufen soll der Abrieb Nährstoff werden für die Umwelt oder bei der Rücknahme aus dem Produkt ein gleichwertiges Material wieder zu machen. Also unser Ziel ist so ein bisschen noch einen Schritt weiter zu gehen. Und ich glaube, das ist auch insgeheim euer Ziel. Und ich glaube, ihr seid da auch auf einem guten Weg. Und es ist spannend, dass es da unterschiedliche Wege gibt und unterschiedliche Materialien, weil nur Vielfalt bringt uns da irgendwie weiter. Wir müssen ausprobieren, rumexperimentieren. Und ich meine, gerade das Schuhthema für alle, die vielleicht nicht so tief drinne stecken, das ist halt nicht vergleichbar mit einem T-Shirt oder einem Hoodie und auch was ihr mit den Intimates macht. Das ist halt einfach nochmal ein anderes Level. Da muss man sich richtig reinbohren. Mhm. Und da gibt's unterschiedliche Wege. Und ich glaube, da ist es einfach spannend, auch auszuprobieren und zu schauen, was man macht. Und ich kann mir durchaus vorstellen, wie kompliziert und komplex das ist. Zumal du ja nicht nur den Schuh und die Entwicklung irgendwie mit auf dem Schirm hast, sondern wirklich auch noch einfach zwei vollwertige Labels und dann noch als Seed-Investorin für eine IT-Sache. Ich glaube, das ist hochkomplex und da ziehen, glaube ich, viele Leute den Hut vor dir und fragen sich echt, wie du das hinbekommst.
Ja, also ich denke mal, aber da wird es euch nicht anders gehen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich natürlich super gut priorisieren kann. Also dass man einfach, wenn man morgens aufsteht und eine To-Do-Liste auf dem Tisch hat, einfach sofort irgendwie nach rechts und links schiebt und weiß, okay, das, was am Ende da noch übrig bleibt, das ist das Wichtigste heute und das muss man klar erledigen, weil es einfach dringend ist. Also das ist natürlich eine Fähigkeit, ohne die geht's gar nicht. Das kann man aber auch wahnsinnig gut lernen, wie ich finde. Ich konnte das auch nicht von Anfang an, aber aufgrund der Fülle an Aufgaben lernt man natürlich dann auch irgendwie da durch den Dschungel so durchzukommen. Und was mir sehr leid tut, aber was ich auch in letzter Zeit sehr häufig leider tun musste, ist auch mal Nein sagen. Also ich kriege wahnsinnig viele spannende Anfragen, wo ich wirklich sehr, sehr, sehr gerne mithelfen oder mitwirken würde, aber wenn ich das alles machen würde, dann könnte ich meinen Job nicht mehr machen und deswegen ist ein klares, aber freundliches Nein auf jeden Fall auch schon mal so der Anfang für meinen, also der Startpunkt meines Tages. Und ich finde, man muss auch auf jeden Fall lernen, immer proaktiv zu bleiben, weil ich glaube, viele von uns, auch als Mitarbeitende, leiden darunter, dass sie eben viel von außen auf den Schreibtisch bekommen und eigentlich irgendwann nur noch am Abarbeiten sind und am Reagieren und man gar nicht mehr so richtig seine Stelle oder seine Tätigkeit von sich aus definiert und dass man sagt, okay, heute möchte ich dieses oder jenes oder dieses Jahr will ich das und das erreichen, sondern dass man eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt ist, sich mit Anfragen von außen Anfragen von außen zu erledigen. Und ich glaube, da müssen wir immer mal wieder quasi in den Vlog reinhauen und sagen, okay, ich lasse mich nicht nur von außen bestimmen, sondern ich erledige selber. Ich bin proaktiv, das finde ich auch sehr wichtig. Und dann haben wir bei uns im Office, im Headquarter, einen Spruch hängen, den finde ich super gut. Der heißt, dass Probleme in Aufgaben verpackte Lösungen sind. Und das finde ich auch mega wichtig für die Herangehensweise, dass man, wenn man meint, es ist ein Problem, dass man nicht in Problemen denkt, sondern in Lösungen und dass man eben auch da einfach mit einem anderen Mindset herangeht, weil es gibt für jedes Problem eine Lösung. Also gibt es eigentlich keine Probleme. Genau. Und ich glaube, ein Teil deiner Frage zielte auch auf die Fülle der Verantwortung ab, also die Last der Verantwortung auch. Und da möchte ich gerne dazu sagen, dass man wirklich aufpassen muss, wenn man in so einer Situation ist, wie ich beispielsweise mit eben so vielen Brands oder so vielen Projekten, für die man auch sehr verantwortlich ist als CEO, dass man eben mit dem Mental Load auch umgehen können muss und dass man auch erkennen muss, dass es eben ein Mental Load ist. Weil eigentlich ist ja mein Tag nicht wirklich anders als die die Tage meiner Mitarbeitenden oder meiner Teamkolleginnen, sondern ich mache ja quasi, also ich habe im Prinzip den gleichen Ablauf meines Tages und der ist jetzt nicht unbedingt anders, nur weil ich Chefin bin. Aber der Elephant in the Room ist halt da, weil wenn irgendwas schief geht, dann bin ich dafür verantwortlich oder wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, dann liegen die natürlich auf meinen Schultern. Und ich glaube, man muss auch da aufpassen, dass man davon nicht gelähmt wird. Also, dass man eben mit der Verantwortung gut umgehen kann und sie im Alltag einen nicht quasi zu sehr auf den Schultern lastet. Und das kann ich, glaube ich, relativ gut. Aber auch nur bis zu dem Punkt, wo ich merke, dass ich meinen Job noch gut mache. Also es gibt immer so einen Punkt, auch bei mir, und vielleicht kennt ihr das auch, wo man so anfängt zu merken, jetzt entgleitet gerade etwas oder jetzt tut es mir gerade nicht mehr gut, die Verantwortung zu tragen. Und es sind meistens die Punkte, wo man eben die eigenen Kapazitäten voll ausgeschöpft hat und gar nicht mehr die Ressourcen hat, sich auf ein Problem wirklich zu fokussieren. Und dann ist, finde ich, immer so ein Punkt, wo man sich halt fragen muss, was sind eigentlich gerade meine besten Fähigkeiten und muss ich nicht irgendwas auch an jemand anders delegieren, der es vielleicht besser kann? Und so sich dann eben auch wieder Freiraum schaffen. Und im Prinzip ist das eigentlich so meine Haupttätigkeit, die richtigen Leute für die richtigen Tätigkeiten zu finden und eben die Teams zusammenzustellen.
Wow, spannend. Ich meine, das war echt nochmal ein breiter Einblick auch, wie du deine Aufgaben priorisierst, wie du mit Verantwortung und mit Last umgehst. Wie du auch dein Team probierst, davon zu überzeugen, Probleme irgendwie in Lösungspäckchen zu denken. Ich glaube, da können einige was von mitnehmen. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, das nochmal zu hören, wie ihr das machst, wie du da mit deiner Rolle umgehst. Und wir sind leider schon am Ende unserer Zeit angekommen. Aber ich fand es einen unglaublich spannenden und offenen Podcast mit dir. Ich hoffe, du hattest auch ein wenig Spaß und hast dich gefreut, gemeinsam mit mir zu sprechen und deine Themen auch genauer zu erläutern. Also ich fand es unglaublich spannend. Ich glaube, da nehmen einige was von mit. Das war wirklich echt schön. Vielen, vielen Dank, dass du so viele Einblicke uns gegeben hast.
Ich danke dir auch, Henning. Also es war toll, mal wieder mit dir zu sprechen. Und ich vermisse das sehr in den letzten 2 Jahren, dass man sich so selten sieht und eben fast keinen Austausch mehr hat. Und deswegen war das jetzt eine wunderschöne Zeit mit dir. Danke auch für die tollen Fragen. Und nochmal großes Kompliment an euren Ansatz mit den Sneakern. Das nehme ich jetzt gleich irgendwie mit auf meine Gedankenliste, dass man den nicht nur neutral macht, sondern sogar positiv. Das finde ich, also das bereichert gerade meinen Tag. Und es freut mich, dass es so Brands gibt wie Melaware, die diesen wirklich strikten Nachhaltigkeitsansatz fahren und nicht locker lassen und schon von Anfang an nur das Beste machen. Das finde ich wirklich wahnsinnig toll und freue mich.
Vielleicht können wir auch gemeinsam nochmal schauen, so eine spontane Idee, können wir im Nachgang nochmal sprechen, vielleicht können wir auch die Zuhörerinnen mal fragen, wenn wir den Podcast vorstellen. Vielleicht machen wir nochmal eine ganz separate Runde und laden nochmal ein oder zwei andere Kolleginnen oder Kollegen von uns ein, die sich auch mit nachhaltigen Sneakers beschäftigen. Das ist ja einfach auch wirklich ein sehr komplexes Thema. Das kann man bestimmt auch nochmal in einem anderen Podcast vertiefen. Aber ich glaube, alle haben gemerkt heute, wie komplex und vielschichtig sowas ist und wie unterschiedlich da die Herangehensweisen sind. Und ich glaube, das war schon sehr, sehr spannend.
Das ist eine super Idee, weil gerade dieses komplexe Thema Nachhaltigkeit ja sich auch oft oft an Fragen bricht, wie beispielsweise, was ist jetzt nachhaltiger? Zum Beispiel die vegane Alternative aus Plastik oder eben Leder zu verarbeiten. Da scheiden sich ja schon die Geister. Man könnte ja auch einfach sagen, jeder Lederschuh ist nachhaltiger als unser Plastik-Biomasseprodukt. Und ich glaube, da sind auch oft einfach unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Ansätze. Und wie man das Ganze am Ende des Tages wirklich messbar machen kann und anhand welcher Kriterien man wirklich sagen kann, das ist jetzt wirklich nachhaltiger als das andere, das finde ich mega spannend und würde ich wahnsinnig gerne mit dir und weiteren Experten erörtern.
Cool. Ja, Verena, vielen, vielen Dank. Mir hat es unglaublich Spaß gemacht. Danke dir nochmal für deine Einblicke, für deine Zeit, dass du bei uns heute im Podcast zu Gast warst. Wir freuen uns natürlich total, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen, Step into the Future abonniert und euren Freunden und Bekannten empfehlt. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.